Ja, hallo. Heute, wie versprochen, der vierte Teil unseres Specials Kurzdistanz. Zu Gast in gefilmter Art und Weise heute Julia Hauser. Wir haben viele Fragen bekommen und werden hoffentlich heute auch viele Antworten dazu kriegen.
Ja, herzlich willkommen zu Hause. Mario hat schon angekündigt, für alle, die das jetzt auf der Podcast-Plattform hören, ihr könnt uns auch heute zuschauen, falls sich das nach dem Weihnachtsspecial noch jemand traut. Aber zur Verschönerung des Bildes haben wir die Julia mit eingeladen und danke, dass du da bist. Zum zweiten Mal und eigentlich zum vierten Teil von dem Kurzdistanz-Special. Und ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, dass wir via Instagram oder auch E-Mail oder WhatsApp, was auch immer, alle Fragen an dich stellen. Und wir leiten die heute in der besprochenen Manier weiter. Fangen wir gleich mal mit der ersten an, oder?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, beim Weihnachtsspecial haben wir auch so eine Fragenaktion gehabt.
Ja, hat es ein bisschen eskaliert.
Ask the Coach. 4 Fragen haben wir geschafft vor ungefähr 1000.
Ja.
Ich denke, in dem Bereich wird sich das halt auch abspüren.
Ja.
Die erste Frage, ja, Gary.
Ja, fangen wir einfach mal mit einem allgemeinen Thema an. Wieso dein Tagesablauf ist? Vielleicht kannst du es irgendwie separieren, wie es jetzt zum Beispiel zu Hause ist oder wie es am Trainingslager ist, wenn du in der Gruppe unterwegs bist. Und ja.
Ja, also zu Hause ist es ein bisschen anders wie in der Gruppe dann, aber generell kann ich sagen, also ich stelle in der Früh auf.
Ja.
Frühstück und dann mache ich die erste Einheit.
Ja.
Ab und zu dann relativ schnell eine zweite Einheit dazu, dann halt eine längere Mittagspause und dann die dritte Einheit. Oder halt eben umgekehrt, dass ich am Vormittag eine Einheit mache und am Nachmittag 2 Einheiten. Also es ist immer so 1 plus dann 2.
Okay. Ist es bei euch so, dass ihr das irgendwie auch mit dem Frühstück timet, also im Sinne von nüchtern Training oder so? Oder ist das bei dir ein geregelter Arbeitsablauf, Frühstück und dann Training?
Also ich selber trainiere eigentlich nie nüchtern.
Okay. Wird das von euch vom Trainer irgendwie freigestellt oder?
Ja, wird freigestellt, aber wir beginnen auch auf Trainingslager immer mit einem Frühstück.
Okay.
Und danach geht's los.
Das heißt aber dann auch, dass der Tag relativ spät startet. Also Trainingsstart ist dann nicht um 6 Uhr in der Früh, sondern eher 8, 9.
Genau, also meistens eher so 8, 9 herum.
Na, ist ja richtig human, was man da von anderen oft hört.
Ja, ich hab's erlebt.
Ja, aber wann stehst du auf und wie viel isst du da zum Frühstück? Weil ich sage mal, wenn du da viel isst, kommst du ja vielleicht wieder entgegen, oder?
Ja, wenn also ich esse meistens so 2, 3 Brote, einfach einen Kaffee dazu.
Und dann Kaffee ist sehr sympathisch. Passt. Das war ein Test.
Ist das, wir haben es letztes Mal angerissen, man muss da fairerweise dazu sagen, wir haben nach dem Podcast noch relativ lang gesprochen, deswegen sollten wir irgendein Thema irgendwie wiederholen. Wir wissen immer so ganz, was wir nachher gesprochen haben und was im Podcast. Deswegen diese ganze Ernährungsthema ist ja gerade im Altersklassen-Triathlon-Bereich ist das ja ein großes Thema. Und bei euch hat man irgendwie so einen Eindruck gehabt, oder bei dir, wie du das erzählt hast, dass da ganz viel Gefühlssache ist, ja, und wie es dir halt gut dabei geht, ja, und dass das wenig durchtaktet ist. Während man ja auch viel irgendwie Social Media mäßig glaubt mitzubekommen, dass es im Profibereich total minutiös durchgeplant ist, wann was gegessen wird und mit was weiß ich, was für Nährstoffen und sonst was und Nahrungsergänzungsmittel, ist bei euch gar nicht der Fall, gell?
Nein, ich nicht. Also es ist eben kohlenhydratlastig,
ja,
und einfach relativ einfach.
Okay.
Das war ja eine Geschichte, an die ich mich erinnern kann, und ich glaube, die sollten wir publik machen, dass ein gewisser Herr Blumenfeld vom Rad runtergeht, Cornflakes isst in einer beachtlichen Menge und dann einen Koppellauf macht, der nicht so langsam ist. Also der hat einen echten Saumagen, hast du gesagt.
Genau, also die Burschen haben einen richtigen Saumagen, würde ich sagen. Mhm. Also ich kann das nicht.
Ja.
Aber ja, die Burschen haben schon einen ordentlichen Saumagen.
Arbeitest du dann in den Trainingseinheiten mit Sportnahrung?
Ja, also ich habe meistens eben ein Getränk, vor allem am Rad oder so, und esse meistens ein Riegel. Mhm. Oder so, also bei längeren Radausfahrten oder was auch immer. Oder wenn ich weiß, dass wir einen Koppellauf haben, dass ich halt, wenn ich vom Rad runtersteige, einfach auch noch gefühlt bin für einen Koppellauf.
Ja klar, okay. Also ohne Sprudel geht einfach nichts. Genau. Und dementsprechend muss man da natürlich vorsorgen. Und berechnest du das da im Voraus oder machst du das ganz nach Gefühl? Weil im Prinzip könnte man ja diesen Verbrauch ganz gut festmachen in Zahlen und dann auch die dementsprechende Menge zuführen oder wirklich genau mithaben. Oder ist das einfach nur Erfahrung und Gefühlssache?
Nein, ich mache schon mehr nach Gefühl. Ich würde halt sagen, ich time es halt ein bisschen mit der Zeit. Eben, wenn wir einen Koppellauf haben, dass ich die letzte halbe Stunde, dass ich vielleicht halt noch was esse, dann habe ich es auch schon verdaut, wenn ich halt weglaufe.
Ja, klar. Also,
oder halt eben, man nimmt ja auch dann eher die leichten Sachen zu sich,
Ja, was sich halt einfach auch dann auch eben aus der Praxis ergibt. Man könnte natürlich da in Regelform auch beim Laufen zuführen versuchen. Da wird man höchstwahrscheinlich kläglich scheitern. Ne? Einfach durch die höhere Atemfrequenz, wenn es ein intensiverer Lauf ist, bringt man das einfach nicht mehr runter. Dann soll es halt flüssig oder zumindest gelförmig sein, was am Rad dann leichter zu bewerkstelligen ist, wenn man es rechtzeitig schafft.
Bringt mich gleich zu einer Zwischenfrage. Wie ist es bei dir im Wettkampf mit der Wettkampfernährung?
Na boom.
Diesmal ist sogar auf Bild.
Wenn einmal ein Ausreißer passiert, dann schon.
Ja. Wie ist es bei dir im Wettkampf mit der Ernährung? Nimmst du irgendwie Gels zu dir? Oder?
Ja, auf der Olympischen nehme ich zwei Gels meistens.
Wann?
Beide am Rad.
Okay.
Eher so nach der ersten, zweiten Radrunde. Also wir haben meistens 8.
Ja, okay.
Und dann in der vorletzten, letzten Radrunde auch nochmal ein Gel.
Und den 10er nachher drauf? Komplett ohne quasi mit dem, was du am Rad aufgefüllt hast. Ne?
Ich habe sicherheitshalber ein Gel in der Wechselzone liegen, falls man es runterfliegt beim Radeln, dass ich es dann noch nehme. Und das nehme ich dann aber relativ bald. Weil
also warum, und interessiert mich noch ganz sehr, 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 warum beim Laufen nichts mehr? Weil einfach die Intensität zu hoch ist oder weil es keine Möglichkeit gibt? Oder?
Nein, ich denke einfach, wenn ich es in der letzten Radrunde nehme, bin ich safe beim 10er.
Na gut, wenn man so schnell rennt wie du, geht es
ja,
so.
Ja klar, die knappe halbe Stunde.
Ich habe immer ein Gel in der Wechselzone liegen und sicherheitshalber, wenn ich merke, ich brauche noch einen Kick oder sonst irgendetwas.
Hast du das früher mal probiert, dass du das am Laufen nimmst und hast dann umentschieden, dass du sagst, das reicht eigentlich am Rad? Ist ja auch leichter zu dir zum Nehmen am Rad natürlich, ganz klar. Ja.
Nein, ich hab schon ein paar Mal auch beim Laufen dann eins genommen oder halt ein halbes ein bisschen noch dazu, aber mir ist lieber am Rad. Dann
wie war es zum Beispiel jetzt im Sommer auf der Staatsmeisterschaft auf der Sprint? Ist es da so, ich nehme mal vor am Start irgendwas und dann ziehe ich es durch oder greifst du auch noch einmal zu einem Gel währenddessen?
Ich glaube, ich habe kein Gel genommen.
Okay.
Ich habe aber ein Kohlenhydratgetränk.
Am Rad?
Genau.
Okay, verstehe.
Ja, klar, und ich habe auch, also sicherheitshalber habe ich meistens trotzdem ein Gel auch auf der Sprintdistanz.
Ja.
Nur falls ich einen Guster habe, oder?
Ja.
Lecker.
Das bringt mich noch zu einer Frage spontan vor den Wettkämpfen. Isst du da extra viel, extra noch einmal kohlenhydratlastiger oder machst du es eher über die Umfangreduktion, dass du die Speicher auffüllst oder beides? Wie schauen da die Tage noch aus?
Der Umfang geht runter die Tage davor, aber ich schaue eigentlich ziemlich, dass ich dann die Ernährung eigentlich fast gleich halt und dadurch werden die Speicher eben mehr aufgefüllt und es ist halt kohlenhydratlastig.
Ja.
Und halt vor allem, also ich esse dann sehr viel halt Reis zum Beispiel oder sonst irgendetwas.
Okay. Ja. Ist es dann so, isst du am Wettkampf morgen was anderes, als wenn du jetzt ein hartes Training hast oder ist das einfach, also es gibt ja Leute, die sagen, okay, für den Wettkampf, da ist mein Tag in so einem ganz speziellen Modus, da gibt es das und das Essen, weil das haut hundertprozentig hin und andere sagen, ich mache das genauso wie im Training, weil da weiß ich, dass das passt.
Nein, also wenn der Wettkampf Vormittag ist, eigentlich esse ich auch einfach Brot.
Ganz normale Geschichte.
Genau.
Okay.
Und ebenso vor harten Belastungen esse ich auch dann in der Früh eben die Toastbrote oder sonst irgendetwas. Oder dann, wenn es eher so am Nachmittag ist oder so, Reis.
Okay.
Ja, es schließt ja eh der Kreis. Es macht keinen Sinn, irgendwas zu probieren vor Wettkämpfen, was man sonst denn das ganze Training lang nicht macht. Und es schließt auch wieder den Kreis dazu, dass man das abrufen kann, das man trainiert. Und bei der Ernährung ist es wie Serve. Alles, was ich im Training nicht mache, wird wahrscheinlich im Wettkampf auch nicht funktionieren. Oder ist zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen?
Ich glaube, dass das eben ein großer Unterschied ist, dass man eben nicht extra viel Kohlenhydrate isst, sondern man sagt, okay, schon kohlenhydratlastig, so wie vor dem Training, aber nicht diese Orgien, wie man sie aus dem Altersklassenbereich kennt, wo sich ein normaler Mensch ja eigentlich anspeiben würde.
Ja, vor allem, ich finde
das Nudeln, Eis, Cola, volle Latte, wo du einfach auch sagst, das ist eine Belastung dann für den Körper, das überhaupt
oder,
zu verdauen.
Oder dann auch, wie, vielleicht sogar in die andere Richtung, was ich auch kenne, vor den Wettkämpfen noch besonders gesund unter Anführungszeichen zu essen und schwer verstoffwechselbare Kohlenhydrate einpfeifen.
Das kommt nicht vor bei mir.
Ja, bei dir. Aber das funktioniert dann noch weniger, weil das System ja einfach nicht damit zurechtkommt.
Ja, vor allem, ich finde, es macht ja durchaus Sinn, wenn man sagt, ja, man behält quasi die Standardernährung weiter und wenn man mit dem Umfang runterfährt, ist es ja automatisch so, dass der Kohlenhydratverbrauch weniger ist, ja, und du gleich viel zuführst, also sprich die Speicher sich auch vermehren. Gibt ja da auch genug, ich will jetzt gar nicht sagen fragwürdige Theorien, aber man denkt an die Saltair-Diät oder so, wo man halt einfach sagt, ja, man entleert die Kohlenhydratspeicher wirklich ganz massiv und füllt sie dann ganz extrem auf. Da hat es dann auch schon sehr...
Sogar übers Maß dann
auch. Genau, übers Maß, da hat es halt dann auch schon sehr interessante Unfälle. Um Dixi-Klo geben in den verschiedensten Wettkämpfen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall die safere Variante ist und vor allem, weil du das ja alles gewohnt bist im Prinzip und sich ja nur noch der Trainingsumfang ändert. Ja.
In Bezug auf die Sportnahrung, wie testest du das aus? Gibt es da einen Partner vom Bundesheer oder vom Verband?
Nein, ich werde gesponsert von Sponsor Sportfood.
Sponsor, okay.
Genau, ja, also die Gels vertrage ich super, die sind relativ einfach und das sind echt, also für mich die besten Gels, weil ich vertrage sie super.
Ja,
das und das ist eine Belastung auch. Und das ist
Sponsor ist ja nicht nur Gels und Kohlenhydrat-Supplemente, sondern eine ganze Palette.
Die haben sehr viele. Ja.
Was nutzt du da noch?
Ich habe vor allem dieses Mint-Getränk, dann auch für, das ist super eigentlich für die heißen Tage. Elektrolytgetränke, dann ein Recovery-Shake habe ich und ein paar Riegel noch. Mhm.
Recovery Shake, interessant. Führt uns vielleicht sogar schon zur nächsten, zu einer weiteren Frage.
Ja, vor allem, oder kombinieren wir es einfach mit dem, wo wir gerade sind, beim Tagesablauf. Weil generell die Frage gestellt worden ist, wie es bei dir mit Regeneration ausschaut. Vielleicht teilen wir das Thema irgendwie an Trainingstage. Ja, also wie schaut bei dir nach dem Training einfach der Tagesablauf aus? Fernseher, Füße hoch und auf die nächste Einheit mental vorbereiten? Oder ist das halt, oder halt auch nicht. Ja. Und vielleicht dann auch einfach, dass man an den unter Anführungszeichen passiven Ruhetagen, die es dann nicht hast, aber die zumindest offiziell Ruhetage heißen, wie da der Tagesablauf ausschaut.
Ja, also eigentlich beginne ich mit einer kleinen Yoga-Session in der Früh.
Okay.
Also ich bewege mich mal, weil ich aufstehe, kurz einmal durch, schaue mal, wo was zickt, wo ich aufpassen muss, was auch immer. Und dann zum Beispiel nach dem Laufen mache ich so Mobilisationsübungen. Nach dem Radeln tue ich eigentlich nur ein bisschen kurz vielleicht die Hüfte dehnen oder sonst ja nicht speziell viel. Und nach dem Schwimmen auch in der Dusche ein bisschen dehnen.
Ja.
Und dann am Abend mache ich eigentlich echt, also ich liege meistens am Boden, habe die Black Roll neben mir.
Das ist natürlich auch noch eine Frage, die kommt, okay.
Durch mehr, durch weniger.
Ja.
Und dann verwende ich so eine Art den Hypervolt.
Mhm.
Den verwende ich auch zum Regenerieren, aber auch zum Aktivieren sogar.
Okay, interessant. Nehmen wir es einfach gleich mit rein.
Ja, würde auch sagen. Wissen ja alle, was ein Hypervolt ist.
Ist das so Elektrostrom?
Eine Gang.
Also die Terragang. Ich hätte jetzt an die Compex-Geschichten gedacht. Okay. Ja, wieder was gelernt. Gut.
Eine Terragang. Wo du selbst massieren kannst.
Genau, die...
Ja, Triggerpunkt-Pistole quasi. Ja, okay.
Ja, habe ich auch, funktioniert cool.
Funktioniert überraschend wirklich richtig gut.
Also weil du kannst auf die Punkte hingehen, wo du spürst.
Ja. Genau, und aus meiner Sicht ist es besser als die... Mir taugt es besser als die Black Roll, weil man besser entspannen kann. Auf der Black Roll ist es immer so ein bisschen ein gewisser Spannungszustand, den man trotzdem noch hat, ne?
Ja, also man muss aufpassen, dass man bei Black Roll halt wirklich entspannt ist
und nicht
anspannt
nicht
und rollt, weil sonst glaube ich ist nicht so gut.
Ich sage einfach, das Black Roll, es ist ein Mittel zum Zweck, aber es ist gleich der Bodenturnen in Wahrheit und wie viele Leute da vor allem die mobilitätstechnisch so aufgestellt sind wie ich, da wirklich entspannen können, stelle ich mal in Frage. Bei der Terragun ist halt echt super, sitzt vom Fernseher.
Ich werde mir heute eine kaufen.
Ja. Nein, ich war echt überrascht.
Ich habe keine, nein.
Wie geht das?
Ich werde werd hier angesehen wie ein Urmensch.
Wie dir durchs Leben geht.
Ja. Ja. Fürchterlich. Ja, Wahnsinn. mit diesen Maßnahmen, mit ein bisschen Dehnen, ein bisschen Blackroll, ein bisschen Theragun, kommst du da durch oder hast du sonst auch noch Physio oder Ähnliches?
Wenn ich zu Hause bin, gehe ich zweimal die Woche massieren.
Ja. Massage. Wenn es wo zwickt, was machst du dann?
Gehe ich auch zum Masseur.
Auch zum Massage.
Ja. Der weiß ziemlich viel. Und entweder behebt sie er oder er schickt mich irgendwo hin.
Ja, okay. Das heißt, wenn du sagst, wenn du zu Hause bist, gehst zweimal in der Woche zum Masseur, heißt, wenn du nicht zu Hause bist, hättest gern einen Masseur mit wahrscheinlich, oder?
Ja, sehr super.
Das ist nämlich echt ein interessantes Thema, oder? Mhm. So dieses extrem fortschrittliche Training und eigentlich die ganze Welt schaut auf euch da, in dem Squat halt im Prinzip, ja, was ihr so macht. Und dann eigentlich was, was es seit Ewigkeiten gibt, Massage im Sport, das gibt es eigentlich nicht. Ne? Das ist eigentlich eine total interessante Geschichte. Gibt es irgendeinen Grund, warum es nicht so ist?
Nein, ich finde auch eigentlich, dass es extrem wichtig wäre, auf Reisen eben einen Physiotherapeut oder Masseur einfach ja. mitzuhaben. Was schon ist, also meistens, wo wir hinfahren, irgendwo findest du ihn.
Ja, gut, stimmt.
Wo es dann einmal die Woche vielleicht hingeht.
Ja, aber das ist ja genau, also Masseur oder Physiotherapeut, ich finde das ja was sehr Persönliches,
ja,
wenn man derjenige kennt, wo eben die Schwachpunkte sind, wo es öfter Problemchen gibt, dann ist man ja viel schneller bei der Sache und kann das Problem, wenn man es da ist, viel schneller lösen, als jemand, der jetzt vor Ort, keine Ahnung, was für Ausbildungen der gehabt hat.
Ich gehe da sogar noch weiter und hebe das auf die psychische Schiene oder auf die einfach, wie du mit dem klarkommst. Der Massage ist natürlich auch irgendwas, wo du entspannen musst, wenn du dich wohin legst. Ja. Und wenn du in der Kennenlernphase bist und wenn du jetzt da logischerweise immer woanders auf Trainingslager bist, hast du immer einen anderen Masseur wahrscheinlich, ja, dann dauert das halt auch irgendwie immer Zeit. Also klar, auch natürlich, wie es dann körperlich benannt bist und dass der halt schon weiß, okay, du hast immer am Rücken deine Probleme oder immer an der Gesäßmuskulatur oder sonst was. Ja. Aber das könnte ich mir jetzt aus der Distanz schon vorstellen, dass das durchweg Sinn machen würde, wenn man da immer wen mit hat eigentlich, ja, den
ja,
man ist kennt.
Ein super, ja, super Punkt dabei.
Hat man da als Athletin keine Möglichkeiten, irgendwie einen Input zu geben, einfach zu sagen, wie schaut's aus, wäre cool, ist das irgendwie ein Budget oder können wir das organisieren oder in der Art und Weise?
Es ist halt für mich ziemlich schwer, wenn ich jetzt auf allen Trainingslager mit den Norwegern irgendwie mitnehme, einfach finanziell, weil ich müsste das zahlen.
Ja.
Der arbeitet dann auch.
War vom norwegischen Team her, dass das irgendwie finanziert werden würde oder so, halten die es für nicht notwendig? Oder?
Nein, also die machen überhaupt ganz wenig mit Massage. Eigentlich das ist echt, die gehen eigentlich gar nicht massieren. Die sagen, die brauchen es nicht.
Das ist wirklich interessant. Würde mich nämlich interessieren, wie es zum Beispiel ist im norwegischen Langlauf oder ähnliches, ja, ob das da auch so ist. Also ob das im Wintersport quasi selber ist oder ob da nur Triathleten anders sind.
Weil ich glaube, die sind einfach härter als wir. Die brauchen
das. Naja, wir haben das ja letztens auch diskutiert.
Aus einem anderen Holz
geschnitzt. Ich weiß nicht, ob nach dem Podcast oder währenddessen, aber ob das also halt auch Genetik auch ist. Ja. Und wir haben es auch in der Nachbesprechung von deinem Interview quasi besprochen, weil es ja auch um das Thema gegangen ist, ihr macht kein Krafttraining. Ja. Wie sehr man das halt auch als Altersklassenathlet vielleicht übernehmen kann. Und da sind wir dann auch irgendwann einmal zu der Ultima Ratio gekommen, dass es halt vielleicht einfach auch irgendwo Genetik ist, ja, dass die halt anders aufgestellt sind, natürlich auch, wie es auch bei dir ist, von Kindes an einfach multisportiv aufgewachsen, ist einfach auch eine andere Geschichte, was Belastbarkeit angeht. Ja, ist echt interessant.
Nichtsdestotrotz, irgendwie macht es natürlich Sinn, den Gedanken vielleicht weiter zu verfolgen, selbst wenn du oder würdest da Sinn machen, den Gedanken weiter zu verfolgen. Die Ziele sind hoch gesteckt und ich glaube, dass jede einzelne kleine Schraube wichtig ist und jede kleine, wenn es nur so eine ganz kleine Verletzung ist und man die vermeiden kann, einfach den Trainingsfluss aufrechterhalten kann und das dann das Zügeln an der Waage ist, um die Quali zu schaffen, um weiter vorne zu sein. Meine, das Eis ist ja wirklich dünn.
Und da, auf deinem Niveau ist halt der Wahnsinn, ja, natürlich. Ja.
Und da macht es vielleicht doch dann doch Sinn. Und eben, ich würde
vielleicht auch, kommen nachher die anderen, die Burschen auf den Geschmack.
Genau, und vielleicht ist das ja auch eine Schraube, die vielleicht noch gar nicht Draht haben. Es war noch nicht notwendig, aber vielleicht ist es ja irgendwo auf verborgenes Potenzial.
Ja, aber das meine ich damit. Wenn es jetzt wirklich, das wäre echt interessant, ob das in den anderen Sportarten auch so ist. Wenn das in Norwegen einfach generell zum Beispiel nicht üblich ist, das weiß ich halt natürlich nicht. Ja.
Wollen wir nachfragen.
Ja, das macht das mal. Das würde mich
in die Sauna alle.
Ja, aber das ist zum Beispiel dort sicher üblich.
Ist das, passt ja eh gut. Ist sowas eher am Plan, dass Saunagänge da sind?
Ja, oder? Das machen.
Ja?
Sie, ja.
Ja, ja, ist das zum vielleicht Beispiel wirklich
Sierra Nevada, sind wir am Abend dann in der Sauna. Ich meine, da ist auch kalt, wenn wir dort sind.
Ja.
Aber doch,
das sind die legendären Saunapartys.
Denen auch viel eigentlich, also so.
Denen tun sie viel?
Schon, ja.
Okay. Naja, das ist echt interessant.
Für uns ist ja das die große Frage, wie kommen die regenerativen Maßnahmen zustande?
Ja.
Was sind die regenerativen Maßnahmen? Und irgendwo müssen sie sein. Ja, entweder sind es eben nur im Bereich Haxen hoch und ein bisschen dehnen und entspannen oder eben mit so aktiven wie Sauna oder Massage oder Physio oder. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Regeneration generell muss ja stattfinden und ich glaube, dass das ganz sicher auch unter anderem ein Schlüssel ist, wie man erfolgreich oder warum ihr so erfolgreich seid.
Aber vielleicht kannst du das mal in Erfahrung bringen. Das würde mich wirklich persönlich interessieren und kannst du ja mal fragen. Du nimmst mal deine Masseurin oder Physiotherapeutin mit und vielleicht kommen wir jetzt dann auf den Guster, dann hast du jedes Mal wen mit.
Die Mutmaßung war ja, dass das Team und die Lockerheit einfach so auf den Parasympathikus schlägt, dass man da gar kein.
Ich kann mir das schon vorstellen, wenn das wirklich so ein aus den Augen, aus dem Sinn ist und man das einfach in der Form als Regenerationsmaßnahme nicht kennt, so wie man bei uns vielleicht viele auch die Sauna jetzt nicht kennen als Regenerationsmaßnahme, sondern einfach halt zusätzlich anwenden, dass man wahrscheinlich, wenn man dort dann einmal irgendwie das in einem hochintensiven Trainingszyklus halt quasi durchmacht, dass man dann auf den Geschmack kommt und sagt, ja, es bringt mir wirklich was. Ja. Wäre interessant.
Und dann hast du das Problem, dass du ohne nicht mehr auskommst.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, da bekommen wir Vorwürfe, dass wir dazu geführt haben, dass die Norweger verweichlichen.
Entschuldigung, Julia, unterbrochen.
Na, was schon.
Wie ist bei dir, wenn du wirklich unter Anführungszeichen Ruhetag hast? Du hast ja letztens mal gesagt, zu Ruhetag in der Form gibt es nicht, Choice Days quasi. Wie schaut das dann bei dir aus? Mal abseits vom Sport, was machst du in deiner Freizeit, wenn kein Sport ist?
Nicht viel. Ja. Nein, ich treffe mich mit Freunden, aber eher wirklich dann halt was Gechilltes.
Ja.
Auf ein Café oder so. Oder echt, ich liege auf der Couch und raste mich aus. Okay. Aber recht, dass ich mich gut halt regeneriere.
Ja, ja.
Und das war's.
Gut, muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, bei euch als Profis ist das Allerwichtigste, dass ihr regeneriert ins die nächste Einheit kommt. Ja? Also das Freundetreffen ist halt dann klarerweise einfach für die mentale Komponente. Ne?
Genau, ein bisschen abschalten.
Ja, Einzelsport, Triathlon, auch wenn ihr jetzt in der Gruppe seid, ist das halt dann irgendwo schon noch einmal. Gerade jetzt in Corona-Zeiten leiden wir mit dir, haben wir alle keine sozialen Kontakte. Thema Blackroll, da sind wir im Prinzip durchgegangen, weil auch die Frage halt war, ob du sowas überhaupt anwendest.
Genau, ein großes Thema, das du auch schon angesprochen hast, war noch eine Frage, wie finanzierst du dir dein Leben? Das heißt, wie kommst du zu deinem täglichen Unterhalt? Sind das Sponsoren? Bist du in Verbandsstrukturen? Oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Aus Preisgeldern oder ähnlichem? Das weiß ich aus eigener Erfahrung, kann man im Triathlon schwer überleben. Kann man nicht überleben. Das heißt, irgendwann, das Geld muss irgendwann anders herkommen. Wie schaut das bei dir aus?
Also ich kann mich glücklich schätzen, dass ich beim Bundesheer bin. Das ist echt top. Bin jetzt eigentlich schon 7 Jahre dabei. Und ich glaube, ohne Bundesheer wäre es echt schwer, dann den Sport so weiterzumachen. Da ich bin bei Sporthilfe und Sportpol Wien, da kriege ich auch eine monatliche Unterstützung. Der Verband macht auch sehr viel, also Wettkampfreisen, dann sind meistens 1-2 Trainingslager im Jahr, wo wir dabei sein können. Ich bin da meistens so nicht dabei, weil ich mit
ja, den also soweit ich weiß, gerade sind sie gerade auf Fuerteventura.
Genau.
Ja.
Aber dann so die Wettkampfreisen oder so finanziert der Verband auch viel. Also er unterstützt wirklich da auch. Und so geht es sich aus, dass ich über die Runden komme. Da ich so viel unterwegs war in der letzten Zeit, ich wohne noch bei meinen Eltern, weil sich das dann zum Beispiel nicht ausgeht, dass ich mir eine eigene Wohnung nehmen hätte können. Und dann zu den Preisgeldern. Ich möchte schon mal vom Triathlon leben. Also an die Weltspitze kommen und dann hoffe, dass ich echt gute Preisgelder mache.
Das ist ja wirklich dann in einem Bereich, wie kann man das in Zahlen fassen? Was für einen Bereich muss man vordringen, um wirklich von Preisgeldern im Triathlon leben zu können?
Gute Frage, würde mich auch
interessieren. Man muss konstant in der WTS-Serie einfach vorne sein. Mhm. Da sind die Preisgelder schon gut, ja. Und am Ende gibt es auch dann so einen Bonuspool. Ich schätze mal, wenn es Top 10 dann Ende der WTS-Serie bist, hast du schon einen guten Verdienst.
Da gibt es ja auch so Statistiken, und die immer wieder jährlich rauskommen, die bestverdienendsten Triathleten aufgrund der Preisgelder gerankt. Mhm. Und da sind Kurzdistanzathleten immer auch vorne dabei, und das schlägt dann genau in die Kerbe, was du da jetzt erzählst.
Genau, also im WTS-Rennen, wenn du da gut bist in der Serie, dann...
Ja, man muss nur, glaube ich, auch das einmal einordnen, damit man auch einmal sieht, was leider aus unserer Sicht Triathlon noch immer für eine Randsportart ist. Ja. Wenn man sich anschaut, dass man im Fußball als Landesligaspieler oder wahrscheinlich in jedem Dorfverein eigentlich schon fast seinen Lebensunterhalt finanzieren kann davon, und wo man als Triathletin oder Triathlet sein muss, Top 10 weltweit, also wirklich absolute Elite, damit man über das sprechen kann, das ist schon ein Wahnsinn einfach auch. Ja. Also was das für einen Druck natürlich auch irgendwo mit sich bringt. Ja. Hoffen wir, und ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass sich einfach durch den Hype, der sich da aufbaut, auch um die Sportart, dass sich das sukzessive halt auch einfach ändern wird. Ja. Ich denke mal, die Preisgelder, sieht man ja auch auf den anderen Distanzen, werden auch sukzessive höher. Ja. Aber ja, ist beeindruckend. Ich meine, muss man dazu sagen natürlich, wir reden jetzt über Preisgelder, also im Prinzip kommt ja dann auch noch Sponsoring oder Ähnliches dazu. Ich weiß da auch von ein paar Leuten, die gesagt haben, ja, Sponsoring sind schön, wenn ich halt immer ein Rad gestellt kriege oder sonst was, aber das macht meinen Kühlschrank nicht voll. Das sagt auch, finde ich, viel. Ja, also Materialsponsoring ist halt noch immer was anderes als finanziell.
Genau, also ich würde da auch ganz eine klare Linie ziehen. Materialunterstützung, Sponsoring muss dann wirklich was sein, was mit einfach liquiden Mitteln in Verknüpfung gebracht wird, in Zusammenhang gebracht wird. Nur mit einem Radl kannst du einfach nicht einkaufen gehen. Ja.
Und einkaufen fahren kannst du.
Du kannst die hinfahren und die hinsetzen und warten, bis da was gibt. Ja, aber das bringt einfach dann relativ wenig in der Situation als Profisportler. Aber darfst du Sponsoren zusätzlich zu den Bundesheer-Verbandsstrukturen in deinen Verdienst, als Verdienst aufnehmen?
Ja. Ich habe überhaupt keine Verbote so mit den Sponsoren.
Mhm. Aber ich weiß nur, gibt es da dann nicht irgendwie für das Dress oder für dieses Logo-Sponsoring in Bezug auf die Wettkampfanzüge und solche Geschichten Probleme oder Limitierungen, also, du darfst du nicht nur einen haben oder so, erklär mich da auf.
Zero D hat halt der ÖTV den Wettkampfanzug, das dürfen wir nicht wechseln. Aber,
aber ansonsten kannst du damit aufhören, was du tust.
Genau, und dann sind genaue Richtlinien, wo du die Sponsoren halt raufgeben kannst. Ich glaube, es sind 3 oder 4 vorne und dann auf der Seite. Es gibt genau eine Richtlinie, aber auswendig weiß ich das jetzt auch nicht. Okay. Aber da haben wir ja nicht an alle Platz.
Okay. Wie ist das bei euch? Ist preisgeldtechnisch oder generell, würdest du sagen, zwischen Männern und Frauen der Unterschied? Oder ist das mittlerweile alles
pari? Bei uns ist es echt gleich und das ist super. Ja, sehr gut. Also die ITU ist auch wirklich top.
Ja, cool. Cool.
Naja, wieder auch nicht, also generell wie überall, aber es macht ja keinen Sinn, da Leistungen von
Männern. Ja, aber ich glaube, wir wissen alle.
Im Radsport ist das noch ganz anders.
Ich wollte gerade sagen, wir wissen genau, glaube ich, alle, dass das zwar eine romantische Vorstellung ist, aber faktenmäßig wahrscheinlich noch immer in 9 von 10 Dingen unterschiedlich behandelt wird,
irrsinnigerweise. Der Koeffizient 10 circa.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, beim Skispringen oder so wird es ähnlich sein, ja.
Es gibt Damen-Skispringen.
Ja.
Die haben, glaube ich, sogar was gewonnen, oder?
Ja.
Im Team.
Ich zahle keine GIS.
Ein Outing. Ja,
nein. Du hast ja auch keinen Fernseher. Okay.
Aber auch keinen Fernseher.
Ja. Vielleicht bleiben wir gleich in der Schiene. Richtung Olympia geht die Reise. Was würde Olympia-Quali beispielsweise an dem ganzen Konstrukt ändern? Gibt es da irgendwelche Boni von Sponsoren, wenn man sagt, ja, wenn du dich für Olympia qualifizierst, dann schaut die Geschichte so und so aus, und wenn nicht, nicht? Oder ist das Weißt du, was ich meine?
Ich würde es noch viel allgemeiner definieren. Wie kommst du zu Sponsoren?
Ja, ich bin darin jetzt sagen nicht so gut. Also es ist in dem Sinn, es ist, ich finde es nicht, dass meine Arbeit, ich lebe natürlich auch von Sponsoren und ich bin wirklich dankbar für alle Sponsoren, die ich habe, die mich unterstützen. Jetzt pro Cycle mit dem Fahrrad zum Beispiel. Und, aber es ist eine Sache, die ich halt nicht selber mache, dass ich auf Sponsorensuche gehe.
Ja.
Sondern für mich ist die Leistung im Vordergrund einfach. Ich mache den Sport und auf das konzentriere ich mich.
Ja.
Und ich hoffe dann einfach, dass ich durch die Leistungen aufzeige und irgendwann, wenn ich Weltklasse, dann wirklich Weltklasse bin, dass die Sponsoren auch ein bisschen auf mich vielleicht zukommen oder dann es einfach leichter ist, auch die Sponsoren zu bekommen.
Verstehe, was du meinst. Ja, vor allem in Zeiten von Social Media wahrscheinlich ganz schwierig, ne?
Ja.
Oder leicht, je nachdem, wie man es halt sieht. Ich, ja, nehme ich einmal an. Ja. Ja.
Naja, trotzdem gehört zu einer guten sportlichen Leistung gehört natürlich das Umfeld dazu. Das Umfeld ist meistens durch irgendwelche finanziellen Mittel aufgestellt. Dementsprechend macht es auch Sinn, Sponsoren zu haben und auf Suche zu gehen. Hast du schon mal überlegt, diese Arbeit von irgendjemand anderen erledigen zu lassen? Es gibt ja im Sportmanagement genug Anlaufstellen, um jemanden zu beauftragen, auf Sponsorensuche zu gehen, dass auch die jetzigen Leistungen von dir, also ich kann mich da jetzt nur erinnern, vor einer Woche bist du bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, bei den 3000 Metern, bei den Spezialisten, bei den Spezialistinnen Dritte geworden. Dementsprechend die Leistungen sind da, mit denen müsste man arbeiten können, um Sponsoren zu lukrieren. Hast du das aber schon mal überlegt?
Ja, habe ich schon mal gemacht. Hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Und was für mich auch wichtig ist, ich möchte auch Sponsoren haben, die ich halt gut vertreten kann in dem Sinn und die mir taugen.
Ja, cool.
Der dritte Platz war jetzt super, aber es ist auch für mich, mein Ziel ist einfach eben wirklich Weltspitze zu werden. Und dann auch halt die internationalen Großen.
Ja, klar.
Nicht falsch, ich finde das super lobenswert in der heutigen Zeit, wo man bei Social Media komplett vollgebombt wird und irgendwie gefühlt jeder zweite Profi irgendwelche Sachen in die Kamera hält, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er hinter dem Produkt steht.
Nicht jeder zweite Profi, jeder zweite Age Group hat jeder Profi.
Ja. Dass du sagst, du willst da Sponsoren haben, die du auch mit gutem Gewissen vertreten kannst, spricht für dich. Ja. Also ich hoffe, dass das auch von den Sponsorzeiten nochmal gewürdigt wird, weil dieses, wir haben es letztens auch besprochen, so dieses inflationäre Social Media Marketing, was einfach halt en vogue ist gerade. Hoffentlich.
Absolut. Und zu deiner nationalen Leistung, nur nationalen Leistung, nicht falsch verstehen, klar. Aber solche nationalen Leistungen kann man trotzdem nutzen, um dann regionale Sponsoren vielleicht zu lukrieren. Also wenn irgendein regionaler Sponsor zuschaut, die Julia hat sicher einen Platz auf dem Trikot.
Ja.
feel free, schreibt sie einfach oder uns und wir werden das gern weiterleiten.
Genau, das machen wir gern, auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich auf meine Frage trotzdem noch zurückkommen.
Ja.
Wenn es Richtung Olympia-Quali geht, ist es irgendwie, gibt es da einen finanziellen Zusatzanreiz oder ist das einfach für, ich meine, klar, dass für einen Sportler jetzt der heilige Gral ist, das ist eh klar, aber jetzt rein aus der finanziellen Sicht, gibt es da irgendwelche seitens des Verbands oder so irgendwelche Dinge, wenn du das schaffen solltest?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Also ist nur, es gibt, glaube ich, so Sponsoren oder Verträge, die das machen, aber ich habe es selber jetzt nicht.
Aber es würde wahrscheinlich dann faktisch einfach viel ändern, ne? Also mit der Olympia-Quali ist es halt einfach der mediale Auftritt natürlich noch einmal ein ganz anderer und lockt halt dann wahrscheinlich auch wieder.
Und auch so dann der mediale Auftritt bei den Olympischen Spielen erregt man dann schon viel Aufsehen.
Bist du, wie ist jetzt das weitere Qualifikationsprozedere? Bist du fix qualifiziert? Musst du noch Wettkämpfe machen oder musst du dich noch irgendwo beweisen? Wie schaut es da gerade zur Zeit aus?
Anfang Mai findet in Japan ein Sprintrennen und ein olympisches Rennen in Yokohama statt. Das nimmt der ÖTRV nochmal als Quali-Rennen zwischen mir und der Sarah wahrscheinlich.
Okay.
Also, ja.
Verstehe.
Und das ist die Entscheidung.
Das heißt, der mentale Fokus jetzt voll auf das ausgerichtet?
Genau.
Cool.
Also, ich fahre jetzt in die Sierra Nevada.
Ja.
4 Wochen. Und dann geht es eigentlich schon los mit den Wettkämpfen.
Cool. Also,
ja, Serenwade ist wieder mit dem Team, oder?
Genau, ist mit den Norwegern.
Ah, cool. Ja, ja, wieder eine spannende Zeit, oder?
Und kalt.
Ja.
Kalt?
Kalt, ja.
Ja.
Ist ja hoch oben, oder?
2-3.
Auf was für Bedingungen musst du da einstellen?
Schnee.
Schnee? Ja.
Ja, kann schon sein. Ah. Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hatten wir noch viel Schnee.
Okay.
Also kommt den Norwegern wieder entgegen.
Ja.
Du bist bei uns warm und ich fein.
Ja, du bist, bist das jetzt eh gewohnt von uns da. Da war es jetzt auch nicht wirklich super. Also gleich mitnehmen die Einstellung und hast das ja gut trainieren können. Wir waren vorher nur bei den 3000 Metern auf der Bahn. Eine Frage war auch nach deinen Bestleistungen in den Einzeldisziplinen. Das heißt, wo sind da so deine Benchmarks beim Schwimmen, beim 1500 Laufen?
Meter zum Beispiel, also beim Schwimmen, weißt du das ungefähr?
1500 nicht. 800, bin ich jetzt 10.04 geschwommen.
Mhm.
454.
Ja.
5000. 16-16.
Ja, war jetzt die Personal Best in der Halle.
16-16 ist halt schon Ansage. Das ist schon geil.
Also
gut getimt.
4000 war das? Ja. Ja, also das wäre so meins. Ne? 16-16.
Das ist ein Dieselmotor, Mann.
In einem 404er Schnitt. Das wird vielleicht sogar länger als 4000 Meter gehen, aber schneller halt nicht.
Was hast du am 10er?
Ich bin im Ewigen nicht flach jetzt gelaufen.
Was war's im Wettkampf? Was waren da jetzt so
35, 10 vielleicht. Aber im Triathlon-Wettkampf ist es halt mit den Distanzen
ab und zu
ein bisschen anders.
Viel also zu ich, ehrliche Ansage.
Meistens ist es Slang.
Ja.
Also ich denke, dass ich eine 34er Zeit laufen kann.
Ja.
Möchte auch eine niedrige. 34er Zeit auf jeden Fall laufen.
Ja, ist schon schnell, ja.
Ja,
ja, ja. Und in den Unterdistanzen 3000, was war das jetzt?
10,36 bin ich gelaufen, glaube ich.
Na, jetzt am vorige Woche, das war.
Du bist dann 9er
Zeit. 9,36.
Ja, 9,36, ja.
10,36, das staffeln der Mario und ich im Staffellauf.
Staffel.
Wenn wir uns abwechseln.
Aber da müssen wir uns jeden 100er abwechseln.
Das ist ja logistisch wieder schwierig.
Naja, auf der 200er Bahn geht es sich aus.
Ja, das stimmt, ja.
Nein.
Wir sind keine Mathematiker.
Wir würden es halt dann in einer 200er Staffel machen.
Ja.
Was war da noch? Entschuldigung.
Ja, ich bringe noch. Nein, ich rutsche auch zur nächsten Frage.
Ja.
Es war nämlich so die generelle Frage, wie, also gehen wir es anders an. Ja. Diese Saison, Olympia, ganz klar, wie schaut es nachher aus? Ist nach Olympia immer dann die Frage, geht man noch einen Olympia-Zyklus an oder noch 2 oder noch 3 oder noch 4? Und wie schaut es dann aus? Gibt es da schon Pläne irgendwie bei dir?
Also für mich ist, also 2024 mache ich sicher nochmal die Olympischen Spiele.
Okay.
Habe ich vor. Uns geht 2022 hier die Quali gleich wieder los.
Oh, ja stimmt, ja, durch das Jahr später jetzt, da ist ein kurzer Zyklus. Ja,
und dann schauen, ob ich 2028 noch bleibe.
Mhm.
Und ja, dann auch mal schauen.
Hängt dann vom Ergebnis 2024 ab oder?
Und wie ich körperlich auch benannt bin.
Mhm.
Einfach.
Merkst du was?
Nein.
Ich wollte gerade, das wäre auch meine Frage gewesen.
Ja. Nein, ich glaube, ich komme in die Blütezeit jetzt.
Jetzt, ja. Ja, yeah,
cool. Bist du ja auch noch jung.
Ja. Was heißt? Ja. Wie alt bist du dann? Wärst du dann 2024?
Das fragt man eine Dame nicht.
Ja. Darf ich das fragen?
Ja, ich bin 27, also wäre ich 30.
30,
oder?
Ja. Was, genau. Was bist du für ein Jahr?
94.
Ja, na, dann ist es
28 noch mit 34. Ja, dann wäre eigentlich schon die beste Zeit für die Langdistanz.
Mit 30 wärst du richtig mit Triathlon angefangen. Also ja, noch vieles, noch ganz vieles möglich. Ja.
Wie ist das dieses Jahr mit dem allgegenwärtigen Thema Corona und Olympische Spiele? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse oder Möglichkeiten? Also,
Nein, es werden so Playbooks rausgeben, wie sich die Athleten, wie wir uns halt dann verhalten müssen in dem Sinn, wie die Medien sich verhalten müssen.
Okay.
Es wird wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden. Also halt vom Ausland, denke ich. Ja. Aber so ganz genau.
Das ist jetzt halt. Macht das für dich einen großen Unterschied? Ob mit Zuschauer oder ohne Zuschauer? Gibt die Athleten, die blenden das aus und andere sagen, ich brauche das unbedingt?
Es ist natürlich cooler, wenn Zuschauer dabei sind. Aber es wäre, finde ich, ganz wichtig, wenn die Spiele stattfinden, weil es trotzdem.
Naja, vor allem, weil man wahrscheinlich bei Olympia eh weiß, dass daheim alle zuschauen.
Genau.
Ne? Ja, es wird ja wirklich einmal im ORF übertragen und so weiter und nicht irgendwo auf Livestreams, ja, also wo nur ein ganz gewisses, ohnehin interessiertes Publikum zuschaut. Da kann man sich halt echt weltweit präsentieren.
Es ist ja, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt dann die komplette Sportlandschaft davon anschaut, man kann das jetzt nicht nur separat oder extra auf den Triathlon bezogen sehen, sondern wie viele Sportler da davon zehren, schon qualifiziert zu sein vielleicht oder sich noch qualifizieren zu können und Motivation aus dem ziehen, ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, die deckt ja die komplette Sportlandschaft da ab und wenn das Ziel genommen wird, dann wird es halt schon schwierig für viele, denke ich. Wie wäre das für dich? Also hypothetisch, Worst-Case-Szenario, die Olympischen Spiele werden abgesagt. Was passiert dann?
Ja
wäre also richtig schade, weil als Sportler wirklich, die Olympischen Spiele ist einfach das größte Event und man trainiert einfach wirklich auf die Olympischen Spiele einfach immer hin.
In dem Fall sogar 5 Jahre lang ist.
Ja. Aber ich meine, ja, wenn sie sich stattfinden lassen, dann kann man in dem Sinn eh nichts machen.
Ja.
Und es uns beginnt dann 2020 die Quali für die nächsten Spiele. Aber ja, ich denke und ich hoffe, dass die Spiele auch stattfinden.
Ja, klar, wir hoffen alle, dass das stattfindet.
Ich glaube auch, dass sie stattfinden. Ich glaube, unter den Bedingungen, wie du es gerade gesagt hast, ich denke, dass es mit Zuschauern auch in den aktuellen Entwicklungen, wenn man sich das anschaut, wahrscheinlich ganz schwierig wird. Vor allem, wenn man sich überlegt, woher normalerweise ja die Zuschauer kommen bei Olympischen Spielen, nämlich aus der ganzen Welt, ist ja fast unvorstellbar gerade. Ja. Und wer sich an die Bilder erinnern kann, zum Beispiel im Hyde Park damals in London, unfassbar viele Zuschauer. Also ist ja, wenn man sich das jetzt im Fernsehen anschaut, kriegt man Gänsehaut, wenn man sich denkt, das ist der größte Cluster, den es gibt. Ja. Also ist gar nicht irgendwie bildlich vorstellbar.
Was tat ihr da voneinander mit euch?
Und das ist halt, ich glaube aber, das ist aus einem ganz simplen Grund und das ist der monetäre, der einfach hinter den ganzen Olympischen Spielen steckt, einfach durchzogen werden muss. Und ich, wenn man sich auch so die Tweets der Veranstalter und so weiter immer wieder durchliest, glaube ich, da müssten noch 5 Corona-Pandemien kommen, dass das Ding abgesagt wird.
Ja, ich glaube auch, also, dass es stattfindet.
Wird es einen Plan B geben?
Fast so wie letztes Jahr, einfach alle Rennen machen, die es halt dann gibt.
Ja.
Man hat wirklich sehr flexibel sein müssen, aber das Rennen geht weiter und ich habe mich immer auf was ein bisschen halt fokussiert, was noch aktuell oder stattfinden hätten sollen. Und wenn das abgesagt ist, habe ich halt das nächste gesucht, was halt dann stattfinden hätten.
Ja. Nehmen wir uns einmal kurz mit auf die Geschichte. Wenn angenommen jetzt ist Olympia, es läuft alles gut, gibt es dann nachher eine große Saisonpause im Sinne von, weil man hat ja dann einfach einen extrem langen Trainingszyklus hinter sich. 5 Jahre in dem Fall, aber im Normalfall auch so schon 4 Jahre vom mentalen Fokus von einem Spiel, von den einen Spielen zum nächsten. Sagt man dann, okay, jetzt nehme ich mir mal besonders lang Zeit und schöpfe für die nächsten 4 Jahre irgendwie, oder in dem Fall jetzt 3, neue Kraft oder sagst, ich bleibe da gleich im Flow. Und
ich mache den Sport eigentlich so gern, dass ich nach einer Woche, denke ich, eh wieder mit irgendwas beginne.
Cool,
also einer von den Sportarten, dass ich...
Urlaub? Vielleicht. Also ja, gibt es sowas auch?
Ja, schon, aber ich fliege da nicht gern weg.
Ja.
Okay. Also, weil ich so viel umeinander fliege und ich dann im Flieger meint und eher in Österreich nur Urlaub mache.
Also gehen Sie Eifel dann.
Nein, Steiermark,
Kärnten, so. Ja, Steiermark, das klingt natürlich.
Gibt es bei dir Urlaub? Besser. Also so, wo du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt einmal eine Woche oder 2 Wochen nicht im Wasser, nicht laufen und nicht Radfahren. Also so wirklich Urlaub vom Triathlon. Kannst du das?
Ja, nach der Saison so eine Woche.
Ja?
Ja.
Mit gutem Gewissen?
Ja.
Okay.
Ja.
Dann weiß man, dass so man in der Saison alles rauskriegt.
Ja, das macht nichts und dann steigt man wieder ein und hat man ja dann, wenn man weiß, die nächsten Wettkämpfe sind im März und ja,
ewig Zeit. Ja, voll.
Du hast jetzt schon so Zwischenziele definiert oder besser gesagt, wenn ein Ziel wegfällt, ein Wettkampf wegfällt, wenn der nicht stattfindet, gibt es da andere Ziele zwischendurch auch? Also auch von Trainerseite als Vorgabe, Zeiten zu verbessern, Skills zu verbessern, nicht wettkampfspezifisch, sondern aus dem Trainingsalltag, aus der Trainingsentwicklung heraus zu sagen, okay, das ist jetzt mein nächstes Zwischenziel, das soll erreicht werden. Oder sind das die Leistungsdiagnostiken? Oder?
Während der Corona-Zeit haben wir zum Beispiel am Rad, hat er mich, ich glaube, 30 Kilometer All-Out fahren lassen. So Sachen einfach dann. Oder so direkt, also, dass ich im Training dann einen eigenen Wettkampf gemacht habe, eigentlich nicht, denke ich. Doch, ich glaube, ich bin einmal ein Fünfer. Habe ich mal probiert auf der Allee.
Ja, auf der Allee.
Da, wo es gilt.
Ja, nicht bei den Olympischen Spielen auf
der Allee. Haben Leute versucht, mit dir mitzulaufen?
Nein, mein Papa hat versucht, mit dem Rad mitzulaufen. Nein, der hat mich begleitet.
Das war nicht schlecht.
Ja, ich stelle mir das vor, wenn ich damals Triathlon gemacht hätte, dann läuft
er. Da
wäre mein Männer-Ego zerbrochen.
Genau, also der wirklich interessante Frage. Wie viele Läufer, Läuferinnen hast du auf der Allee schon gerichtet?
Ja, das wäre echt wohl interessant.
Ja, passiert häufig, oder?
Ja.
Dass dann jemand versucht mitzulaufen und nach 500 Metern ist er dann halt auch wieder weg oder sieht er dann auch wieder weg.
Ja.
Ich glaube aber eher, dass das Männer sind.
Ja, glaube ich
auch. Da bin ich mir sicher.
Oder aus dem Nähkästchen geplaudert. Nicht, dass ich davon betroffen wäre. Ah, aber.
interessante Frage, die gekommen ist, können wir auch gern zweiteilig irgendwie stellen. Natürlich, wie schaut es nach dem Thema aus, dass es anklingen lassen, vielleicht dann doch andere Distanzen auch. Also gibt es grundsätzlich so die Ambition oder zumindest gedanklich vorstellbar, die Langdistanz wäre auch einmal reizvoll oder die Mitteldistanz vor?
Ja, also Mitteldistanz auf jeden Fall. Vielleicht eh auch so nebenbei, aber wenn vielleicht nach Saisonende von der ITU, also von der Kurzdistanz, dass ich vielleicht eine Mitteldistanz mache. Langdistanz eventuell auch, aber das hat noch lange Zeit.
Ja. Ist mal schauen. Bei der Mitteldistanz würdest du da eher zu so Regionalbewerben tendieren oder würdest du sagen, ja, was auch natürlich verständlicherweise für Sponsoren mitunter wahrscheinlich interessanter ist, du probierst das irgendwo in der Ironman-Serie oder so. Und das dort.
Ich glaube schon mehr international. Ja. Einfach schauen, wo ich stehe. International gleich.
Cool. Ja, dann, also anbieten würdest du es, denke ich, wahrscheinlich in ein internationales Rennen in Österreich. Da hast du dann zwei Fliegen mit einer Klappe und landest sicher weit vorn. Die Skills sind da. Was mich dazu interessiert ist, würdest du das Training groß umstellen oder das einfach so aus dem Training heraus machen, aus dem Kurzdistanztraining heraus machen? Und als zweite Frage dazu, wie würdest du das mit dem Zeitfahrrad machen?
Ich würde es einfach aus dem Training, glaube ich, rausmachen. Vielleicht, dass man da anrählt, wenn nicht zwei, drei Wochen vielleicht ein bisschen was umstellt noch. Mhm. Mehr am Rad und vor allem eben am Zeitfahrer trainieren.
Ja.
Weil das mache ich unter der Saison auf keinen Fall.
Hast du Zeitfahrrad, oder?
Noch nicht, aber ich bekomme vom ProCycle wahrscheinlich.
Ah, cool.
Sehr cool.
Ja.
Dann steht an der Mitteldistanz gar nichts mehr im Weg.
Nichts mehr im Weg.
Wird man mit Spannung darf verfolgen.
Darf er dich halt nicht 30 Kilometer all out fahren lassen, sondern einmal 60 und dann geht sich das schon, dann geht sich das schon aus.
120.
Ja, Überdistanz.
Dann bist du safe.
Überdistanz ist immer gut, ja.
Würdest du dir da Rennen aussuchen, was flach ist oder eher mit Bergern?
Mehr mit Bergen.
Ja, ja gut, wenn ich dein Gewicht hätte, würde ich
also auch nur
Berge wählen.
Also Bodersdorf.
Ja, da wird sich ja Zell am See oder so, wird sich da sicher irgendwo mal anbieten.
Wie viele Kilometer bist du da? 45 in Bodersdorf, oder bist du gefahren?
Genau, mit dem Rennrad, mit dem kleinen Rennrad, Aufleger.
In Position.
Ja, na, war cool, aber das war schon.
Ja, da habe ich auch nur von die Splits von deinen Teamkollegen gesehen. Das ist mit dem Rennradl einfach extrem crazy, hast du, würdest du sagen.
Ja, ja, nur mit Thermomix möglich.
Aber generell bergiges Rennen und da wird es ja in Österreich auch einige geben. Wenn man da an Zell am See denkt, da hast hättest ja beste Bedingungen, allen davon zu fliegen bergauf.
Ja, oder auch bergauf. Im Umland, wenn es jetzt irgendwie Challenge Greichgau, was früher geheißen, Ironman Greichgau oder so, was wirklich hügelig ist oder so, gibt es bei uns ja.
St. Pölten auch nicht zu vergessen.
Genau.
Ja. Möglichkeiten genug. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Cool.
Das ist sicher ein cooles Zwischenziel. Und mit dem Trainingsumfang, den du so betreibst, sicher auch locker aus dem Ärmel zu schütteln. Das war eine Frage, wie schaut es mit deinen Wochenkilometern generell aus?
Ah ja, stimmt, ja.
Okay. Schwimmen so um die 30 herum.
Ja.
Vor allem momentan im Winter bin ich jetzt viel geschwommen auch.
Das war gerade der Finger in der Wunde für uns alle.
Ja. Sprich weiter, bitte.
Ich hoffe, wir können es alle bald wieder auch schwimmen.
Ja.
Ja, zu ja spät.
Nett, dass du das sagst.
Kommt dann Freiwasser.
Ja, jetzt kommt eh der Sommer. Rad?
Rad, so 350.
Sowas. Zu wenig.
Und Laufen.
Immer zu wenig.
80, 90.
Das ist schon ein gescheiter Umfang.
80, 90 Kilometer mit Qualität an alle Age Group Athleten da draußen, die glauben, 100 Kilometer plus in der Woche laufen zu müssen.
Wie viele Kilometer von den 80, 90 sind schnell? Weil ich sage mal, beim Laufen ist ja die Verletzungsquelle am größten.
Ja. Kannst du ungefähr ein Prozent vielleicht sagen, irgendwie oder so?
Na, in Einheiten reicht schon, oder?
Ja, oder Einheiten, ja.
Ja, also zwei. Zwei bis drei.
Zwei bis drei Einheiten.
In der Woche.
Von
sind schnell.
Meistens, neun. Meistens in der Einheit acht. Sind so 10 bis 12 Kilometer schnell. Also okay. Sogar 15.
Mhm. Also das heißt, dass du dann durchaus um die 20, 30 Kilometer pro Woche richtig Gas gibst. Ja. Okay.
Ja, passt mit 80, 20 ganz gut zusammen. Ne? So Also 80% ruhig und 20% halt mit richtig Dampf.
Aber man sieht da schon auch, finde ich, du hast das jetzt eh gerade angesprochen, Mario, dass da doch so mancher Age-Grouper vielleicht ein bisschen zu viel läuft. Ja? Und wenn man sich anschaut, auf welchem Niveau du läufst und Triathlon machst und 80, 90 ist, ja, ist da schon viel, dann würde ich mal sagen, dass es vielleicht beim 10er auf der olympischen Distanz in 50 Minuten nicht unbedingt notwendig ist, den Umfang zu laufen. Ja? Also weil wir ja immer wieder die Umfangfrage gestellt kriegen und ob das nicht vielleicht zu wenig ist und noch mehr und da noch mehr. Und gerade beim Laufen haben wir ja schon so oft angesprochen in dem Podcast, dass das orthopädisch auf jeden Fall gefährlichste ist von den Sportarten. Ja? Und bei dir ja offensichtlich gar nicht absprechen kann, dass du extrem belastbar bist, auch was das Laufen angeht. Ja? Und interessantes Thema. Kommen wir vielleicht zu einer Abschlussfrage, das ist nämlich die Preisfrage schlechthin. Wie, oder Preisfrage ist gut, aber es interessiert ganz viele Leute. Wir haben dieses Jahr Olympia, wir haben eine 73 WM, so Gott will, und vielleicht auch mal wieder Hawaii. Wir haben aus deinem Team einfach ja doch sehr talentierte Sportler, die das ganzen Dinge angreifen wollen. Wen würdest du sagen, wer diktiert in den nächsten Jahren das Geschehen in den Distanzen? Also es wird ja immer spekuliert, gibt es die Wachablöse beim Frodeno zum Beispiel vielleicht durch Christian Blumenfeld oder Gustav Iden. Würdest du da sagen, ja, ich traue denen das zu, dass das wirklich jetzt da schlägt das um in Richtung Norwegen?
Und das zusätzlich noch, sonst vergiss ich es wieder, ich muss das gleich sagen, wie schaut es mit dem, was dann noch nachkommt aus?
Das heißt, Norweger?
Ja. Also aus dem Team, aus dem Umfeld, in dem du dich bewegst, was gibt es dann noch an Material, was vielleicht in den Startlöchern steht und noch besser ist?
Und wir noch nicht kennen, als allgemein interessierte Triathleten einfach.
Zu der ersten Frage.
Ja.
Also ja, ich glaube schon, dass da vor allem Gustav und Christian auch auf der Langdistanz oder Mitteldistanz, haben sie ja schon gezeigt.
Ja, absolut beeindruckend.
Die werden aber auch hauptsächlich halt im Fokus noch auf der Olympischen und im ITU.
Glaubst du auch nach dem Olympia-Zyklus quasi noch auf den nächsten
Jahr? Ja, okay. Denke ich schon. Vor allem, also, wir sind auch 96 Jahrgang und der Christian ist auch ein 94er. Also sind jung. Noch jung.
Ja.
Und ja.
Also eher so auf diese Ziele ausgerichtet, Fokus Olympia und Ironman mit WM und Hawaii nehmen wir so nebenbei mit.
Ja. Genau, also der Gustav ist ja schon qualifiziert und der Christian, glaube ich, möchte es halt auch.
Ich bringe jetzt die drei ganz konkreten Fragen. Gewinnt einer von den beiden Olympia?
Ja.
Gewinnt einer von den beiden die 73 WM?
Ja.
Gewinnt einer von den beiden Hawaii?
Schwer, aber vielleicht, ja.
Schwer, aber vielleicht,
das ist,
ja.
Das ist eine richtige Antwort. Ich glaub, ja.
Mit einem Schmunzeln, also ja.
Schöner Abschluss für den Podcast, würde ich sagen.
Ja, die
Zusatzfrage von Mario.
Was kommt nach?
Ah ja, was kommt nach? Wer gewinnt dabei 2022?
oder 28.
Aber gibt's,
also. Ja, aber das ist wirklich eine interessante
als
Frage.
Als Jüngere, also ich meine 94, 96er Jahrgänge sind natürlich jung. Vor allem, wenn man es mit Mario und mir vergleicht.
Ja, war nicht wirklich jung.
Aber nicht mehr wirklich jung, sondern eigentlich schon im besten Ausdaueralter. Wie schaut es bei den 16-, 17-, 18-Jährigen aus? Gibt es da schon Junioren, wo sich abzeichnet, bui, da können wir uns warm anziehen?
Ja, die haben schon Junge auch. Also die sind jetzt auch mit auf Trainingslager, weil die sind gerade noch in Portugal und fliegen dann eben direkt Sierra Nevada. Und ich glaube, da sind sicher vier junge Burschen auch mit.
Mhm.
Und drei Mädels sind jetzt auch dabei. Die Lotte Camille ist stark und zwei jüngere Mädels. Also die schauen auch, dass eben die Jungen dann auch gleich mit den Älteren halt mittrainieren.
Also Routine und, auch sammeln.
Genau.
Ja.
Und die, so wie der Christian oder auch der Gustav, die geben auch viel eben weiter. Und die pushen die Jungen auch und sagen, hey, ihr müsst was tun.
Mhm.
Und ja.
Ja, vor allem das krasse Gegenteil dazu, ist vor einem Fußballverein aus meiner steirischen Heimat schon vor längerer Zeit einmal zugetragen worden, dass die älteren Stammspieler zu den Jüngeren, die motiviert nachkommen und sagen halt, hey, jetzt heute sind wir die Haxenstöße, sonst müssen wir auch mehr tun. Also so genau das krasse Gegenteil dazu. Ja.
Ja, ja. Aber muss man halt dazu sagen, weil, so wie du das letztens erzählt hast, wenn ihr so eine super Atmosphäre habt einfach und dieses Miteinander und einer pusht den anderen, das ist halt einfach ein extrem fruchtbarer Boden für den Nachwuchs, was danach kommt. Ja? Weil wenn sich quasi keiner auf seine Erkenntnisse neidig ist oder Angst hat, dass er von irgendwem abgelöst wird, dann ja, glaube ich, werden das ein paar interessante Jahre, die da auf uns als Beobachter zukommen.
Ja, cool. Absolut. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf, dich auf der olympischen Distanz bei den Olympischen Spielen zu sehen. Dann auch an 73 zu gewinnen.
Genau.
Und dabei.
Genau. Wir werden das gespannt verfolgen. Die Stunde haben wir leider schon voll, obwohl wir, naja, heute ein paar Fragen haben wir eh beantwortet. Also so gesehen.
Ja, wir sind richtig am Gas gestanden.
Stimmt, halt, stimmt.
Und haben uns jetzt noch ein, wie du sagst, immer kohlenhydratreiches Essen verdient. Ich habe schon so einen Hunger.
Genau. Heute gibt es Sushi.
Ja.
Gute Sushi.
Wir werden uns das jetzt noch genehmigen. Ich hoffe, wir haben alle eure Fragen beantwortet. Und wenn noch weitere auftauchen, auch jetzt im Rahmen dieses Podcasts, dieses gefilmten Podcasts, dann schreibt uns einfach.
Genau.
Gibt es Bescheid.
Julia, danke dir vielmals für zweimal da sein, zweimal Rede und Antwort stehen. Und wir werden jetzt das Eat Happy Sushi verdrücken.
Genau.
Ich habe schon Hunger.
Mahlzeit.
Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse info@sweetspot-training.at oder meldet euch auf Social Media. Danke, ciao, baba.
Tschüss. Ciao, grüß euch.
Auch Stäbchen.